herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Yes, das ist die 250. Podcast-Folge hier in Erfolg ist kein Zufall. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr den Podcast hier regelmäßig hört, ihn unterstützt, indem ihr regelmäßig Kommentare unter die einzelnen Folgen hier bei Spotify schreibt, indem ihr den Podcast teilt, an Freunde, Bekannte schickt. Das hilft, dass dieser Podcast immer mehr an Reichweite gewinnt und er hat schon so viel Tolles bewegt, so viel Menschen ins Tun gebracht, in die Umsetzung gebracht, Menschen dazu gebracht, sich selbstständig zu machen, sich ihre Ängste zu stellen, an sich zu arbeiten, immer weiter zu lernen. Und das macht mich verdammt glücklich. Und da will ich einfach nur Danke sagen. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr den Podcast so feiert. Mir macht er selbst enorm viel Spaß, weil ich es so sehr liebe, in die Welt mal von anderen Menschen reinzuschauen, zu schauen, was sind so ihre Learnings, was kann ich davon mitnehmen. Und sehr wahrscheinlich ist, Erfolg ist kein Zufall, mein größter Trainer. Und apropos Trainer, in dieser Folge haben wir einen der Top-Coaches hier zu Gast und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Markus Förmann, der als Stoffwechsel- und Performance-Coach arbeitet und dort viele sehr, sehr erfolgreiche Sportler betreut, hat unter anderem auch den Fußball-Bundesligaspieler Serge Gnabry vom FC Bayern München betreut und hat selber auch eine spannende Geschichte hinter sich, wie es auch zum Hauptthema auf Stoffwechsel kam. Denn er hatte 2016 eine Hüft-OP gehabt und bekam als Profisportler im Grunde die Diagnose nie wieder Leistungssport. Und daraufhin musste er ja zwangsläufig sein Leben verändern, hat das ganze Thema Stoffwechsel kennengelernt, so würde ich es mal bezeichnen, und auch eine Ausbildung in dem Bereich begonnen. Und das Krasse ist, innerhalb von 13 Monaten nach einer OP hat er es dann letztendlich zurück in die Top 10 der Welt geschafft. Und vielleicht da mal, Markus, erstmal herzlich willkommen. Die Frage, dass wir mal dort anfangen, kannst du dich noch an diesen Moment, oder sehr wahrscheinlich kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, wo man dir sagte, okay, deine sportliche Karriere ist vorbei und was ging da so in deinem Kopf vor?
Ja, erst einmal danke, dass ich hier sein darf. Und ja, der Moment, den habe ich tatsächlich irgendwie sehr intensiv abgespeichert, weil ich aus einer Saison kam, die erfolgreichste in meiner kompletten Karriere war. Ich war unter den Top 5 der Welt auf der Mitteldistanz, habe deutsche Größen wie den Timo Bracht abgehängt und sowas, kam aus dieser Saison raus mit pfeiferschem Drüsenfieber, also ein kleiner Rückschlag. Konnte über den Winter gut auftrainieren und habe aber immer schon irgendwie gemerkt, dass die Hüfte nicht so ganz gut ist irgendwie. Und die Physios haben mir immer gesagt, naja, ich muss halt mehr dehnen, bis ich dann tatsächlich 2016 gemerkt habe, okay, irgendwas passt da gar nicht. Ich konnte wirklich, bin von der Couch aufgestanden und mich hat es quasi umgehauen. Ich hatte das Gefühl, mir steckt einer ein Messer in die Hüfte rein. Habe dann einen befreundeten Arzt angerufen, damals im Rechts der Isar in München, der mich sofort in der MRT gesteckt hat. Und da war die erste Aussage halt, so Plan A wird vorbei sein. Sie können sich nicht vorstellen, dass ich überhaupt wieder gescheit gehen kann bei der Verletzung. Das wurde dann von zwei sehr, sehr, sehr guten Ärzten bestätigt. Und was mir dadurch im Kopf ging, war tatsächlich gar nicht in erster Linie meine Leistungssportkarriere, sondern der Ausblick darauf, wenn ich mal Kinder habe, dass ich mit denen nicht mal mehr irgendwie auf den Berg gehen kann oder irgendwie ja, auf dem Spielplatz rumtollen kann oder sowas. Und ich muss dazu sagen, ich lebe hier in der Nähe von Bad Tölz. Die Firma haben wir am Tegernsee. Wir haben hier sehr viel Berge und ich sage mal, die Freizeitgestaltung, die ist hier schon, also die kann man hier schon sehr gut nutzen, ja, indem man mal auf die Berge geht oder sowas. Und das habe ich immer schon unglaublich gern gemacht, auch schon als Kind. Und das war für mich so das Schlimmste, dass ich gemerkt oder dass ich die Aussage bekommen habe, dass ich in meiner Mobilität eingeschränkt werde. Und da sind mir dann doch ja, irgendwie diese, ja, wie sagt man es denn, diese Barrikaden, die man sich so als Sportler aufbaut, dass man nur im Leistungssport unterwegs ist und nur der Sport zählt und sowas, die sind dann doch ganz schön schnell eingebrochen und ich habe meine Blickwinkel mal nach rechts und links wieder gerichtet, ja.
Okay, ich stell mir sowas immer super krass vor. Ich habe selber sehr großen, nicht vielleicht Respekt ist das richtige Wort, ja, vor so einer Situation, wo jemand anders sagt, du pass auf, der Abschnitt deines Lebens ist zumindest vorbei, ja. Und alles das, so was Krankheit bedeutet, davor habe ich auch, ja, vielleicht auch Angst, ja, weil es so ein Stück weit Kontrollverlust für mich bedeutet. Ja, ich bin ein Mensch, der mag es, die Kontrolle zu haben, ja. Und wenn man dann so eine Diagnose bekommt von mehreren Autoritäten, jetzt in deinem Beispiel, wo du sagst, okay, das ist jetzt auch nicht irgendwer und das ist nicht nur einer gewesen, sondern das sind jetzt mehrere, hat dann erstmal deinen Blickwinkel verändert, aber wie ging es dann weiter? Bist du erstmal in so ein Loch gefallen und dann wieder raus oder hast du von Anfang an gesagt, fuck it, es geht auch anders?
Also ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe von Natur aus so eine gewisse Resilienzfähigkeit. Also jemand so dieses ins Loch fallen oder was, das gibt es bei mir nicht, weil ich schon sehr, sehr lösungsorientiert denke. Und auch in gewisser Weise ein wahnsinniges Vertrauen, ja, darin habe, dass die Dinge schon gut laufen werden. Und das Spannende war, dass ich halt kurz vor der OP jemanden getroffen habe, den ich 8 Jahre vorher das letzte Mal gesehen habe, der seine Firma gegründet hat, da auch angefangen hat auszubilden im Stoffwechselbereich. Und ich wusste, dass das meine Zukunft sein wird. Ich wollte sofort mit der Ausbildung anfangen. Und da hat der Manfred, also Manfred Hohenleitner, dann zu mir gesagt: Nee, nee, jetzt mal ruhig, Fuß vom Gas, jetzt machen wir erstmal das Coaching, bringen dich durch die OP, bringen dich durch die Reha und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommen wird. Und das war dann der Plan. Also wir haben ja gesagt, okay, jetzt machen wir die OP. Ich mache parallel das Coaching und dann schauen wir einfach, was passiert. Also das war
Was?
einfach wirklich dieses Thema, ja, also fuck it und nach vorne schauen, weil ich kann es ja nicht mehr ändern. Ich meine, das ist in der Vergangenheit, ja, weil da brauche ich jetzt nicht mehr groß oder muss ich dann nicht mehr groß drüber nachdenken. Klar, kommt schon der ein oder andere Gedanke, ja, weil du hast ja Ziele. Also ich wollte nach Hawaii, ich wollte einer der besten Triathleten auf dieser Welt sein. Im Langdistanzbereich, ich wollte zu den besten drei auf dieser Welt gehören. Ich wollte von dem Sport leben können. Das waren Ziele, die ich da zu dem Zeitpunkt einfach gehabt habe, die ich dann schon in Gefahr gesehen habe, aber das war mir irgendwie in dem Moment nicht mehr wichtig dann.
Und das ganze Thema Stoffwechsel, was waren da so deine Aha-Momente oder warum hat dir dieses Thema dann so gefallen? Ich weiß gar nichts damit anzufangen. Klär uns mal auf.
Ja, es war so, ich habe früher tatsächlich meine Ausbildung gemacht, bin dann wieder zurück in die Schule, habe Abitur noch geholt und habe dann überlegt, was ich studieren möchte. weil ich schon gewusst habe, ich möchte im Sport mehr machen. Da hat sich es natürlich angeboten, dass ich parallel studiere, weil soll jetzt nicht abwertend klingen, aber wenn man studiert, hat man vielleicht dann doch ein bisschen mehr Zeit zum Sporteln, wie wenn man dann irgendwie festangestellt ist. Und ich habe schon mal überlegt, ob ich Ökotrophologie studieren möchte, aber das war mir irgendwie nie ganzheitlich genug. Also Ernährungswissenschaften. Und habe dann kurz angefangen, Sportwissenschaften zu studieren. Habe das dann relativ schnell abgebrochen, weil es einfach dann doch mit einer internationalen Sportkarriere nicht mehr für mich nicht umsetzbar war. Und dieses Thema Ernährung war für mich immer wichtig. Aber ich hatte nie so den Ansatz gefunden, der mir getaugt hat, wo ich gewusst habe, da fühle ich mich gut dabei. Also ich habe immer irgendwie rumexperimentieren müssen. Bis zu dem Zeitpunkt eben, wo der Manfred wieder in mein Leben trat und mir erklärt hat, dass eben das Thema Stoffwechsel nicht nur Ernährung ist, ja, aber das war für mich ein wichtiger Punkt, dass ich diesen Punkt auch umsetzen kann, weil jeder von uns versteht, wenn alles, was ich da oben reinschmeiße, ja, Essen, Trinken etc., macht natürlich was im Körper. Das heißt, es kann zu meiner Regeneration, ja, zuträglich sein oder es kann halt die Regeneration bremsen. Und für mich war das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, vor der OP und auch nach der OP den Körper quasi vorzubereiten und dann auch nachzubereiten, dass die Regeneration gut vonstatten gehen kann. Und ich durfte dann schnell, schnell lernen, dass Stoffwechsel nicht nur eben Essen und Trinken ist, sondern dass sehr, sehr viel mehr dazu kommt, wie eben Thema Mindset, Gedanken. Wie gehe ich mit Dingen um? Ja, das hat einen wahnsinnigen Input auf unseren Stoffwechsel. Eben, was du es vorher gerade angesprochen hast, das Thema Angst zum Beispiel, egal in welchem Bereich das dann ist, hat sehr große Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Bewegung, Entspannung, das ist ja auch so ein Thema im Leistungssport, wenn du. Also wir haben es mal ausgerechnet im Nachhinein, weil ich ja in einem Podcast gefragt worden bin. Ich habe ungefähr 50 bis 80 Stunden pro Woche, jede Woche bis auf ein, zwei Wochen im Jahr durchgemacht mit meinem Sport, mein eigenes Management, Partner betreut, Sponsoren betreut und so weiter und so fort. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Tool, dass du auch wieder runterkommst und wieder regenerierst. Und diese ganzen Dinge, die kamen dann natürlich auf einmal geballt. Und das war für mich eine große Spielwiese, auf der ich mich da mal wirklich auch, ja, wo ich Dinge auch an mir selber ausprobieren durfte.
Jetzt kennst du mich ja nicht. Wenn du mir aber nur, sagen wir mal, fünf Dinge im Bereich Stoffwechsel mitgeben könntest, welche wären das?
Ernährung, Bewegung, Entspannung, Stressmanagement. Fünftes. Wording zum Beispiel.
Okay, und gehen wir mal durch. Ernährung, was ist da? Sagen wir mal wieder Pareto-Prinzip. Was sind da die 20% aus deiner Sicht, die 80% des Erfolges ausmachen?
Ja, es ist genau eben die Geschichte mal zu wissen. Wie wird denn Nahrung überhaupt verstoffwechselt? Also zum Beispiel Kohlenhydrate werden unterschiedlich verstoffwechselt. Also unterschiedliche Kohlenhydrate werden unterschiedlich verstoffwechselt. Also ich kann zum Beispiel nicht hergehen und sagen, Kohlenhydrat ist toujours schlecht. Es kommt halt darauf an, welches Kohlenhydrat. Also das heißt, das ist ja was, was wir im Coaching dann ganz explizit auch machen, den Menschen zu lernen, wie wird was im Körper verarbeitet, verstoffwechselt und wie trägt es dann zur Zielsetzung bei? Also zielführende Ernährung im Endeffekt und dann natürlich eben klar ein gutes Verhältnis schaffen. Also dass es auch lebensfähig ist, ist das Wichtigste. Dass man auch mal Spaß haben kann und eben nicht nur immer nur konsequent sein, weil das macht auf Dauer keinen Spaß und ist ja aus unserer Sichtweise auch nicht zielführend.
Gibt es so im Bereich Ernährung gewisse Mythen, die du siehst oder gewisse Dinge, die du siehst, die du für Schwachsinn hältst, die aber ganz oft sozusagen in der Gesellschaft vorangetrieben werden?
Ich muss sagen, es hat alles seine Daseinsberechtigung. Das ist ja genau das, was ich mit zielgesetzter Ernährung meine. Also wenn jetzt jemand rumrennt und seit 3 Jahren 16,8 macht und er sich wundert, warum er ständig zunimmt, ist es stoffwechseltechnisch gesehen kein Wunder. Genauso wie wenn man über Jahre auf Kohlenhydrate verzichtet, ist es kein Wunder, dass der Körper irgendwann komplett ausgebrannt ist, dass man müde ist, dass man schlapp ist, dass man K.O. ist und dass man eher Fett aufbaut. Wenn man sich den Körper eben anschaut, wie er verstoffwechselt, dann ist es halt wichtig, einfach in einer guten Fettverbrennung, also im guten Anteil von Fettverbrennung, Zuckerverbrennung zu sein. Wenn ich zum Beispiel komplett Kohlenhydrate weglasse oder halt sehr, sehr, sehr lang gar nichts esse, rutsche ich definitiv irgendwann in eine Proteinverbrennung. Und das heißt, ich verbrenne Muskelmasse, aber kein Fett mehr. Und Fett ist unser bester Energieträger im Körper.
Und 16,8 heißt 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden was essen?
Genau, und die meisten eben, das ist genau der Punkt. Also Fasten macht Sinn, wenn man intrazellulär Giftstoffe oder sagen wir mal Müll ausleiten möchte, dann macht Fasten definitiv si Sinn, aber nicht in erster Linie, um Fett zu verbrennen oder abzunehmen. Und dann macht natürlich Fasten auch nur Sinn, wenn man entspannt ist und nicht, wenn man natürlich eben wie die meisten von uns im Business dann doch irgendwie viel zu tun haben. Also das heißt, es ist einfach zielgeführte oder zielgerichtete Ernährung ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt, weil ich arbeite mit einem Top-Manager ganz anders, wie mit einem Unternehmer, wie mit einem Leistungssportler. Oder ja, letztens wurde eine Frau mit Typ Diabetes 2 vom Arzt zu uns geschickt, weil wir viele Kooperationen auch mit Ärzten haben. Musst du natürlich auch nochmal ganz anders rangehen. Also, das heißt, zielgerichtet, wir schauen uns an über die Atemgasdiagnostik, also mit Diagnostik ganz wichtig, was passiert denn im Körper, wie findet die Verbrennung statt, wie findet die Energiebereitstellung statt. Und dann kann ich sagen, hey, was braucht denn der Mensch? Und wie kommt er so zu seinem Ziel, eben zum Beispiel Fett verlieren oder Muskelmasse aufbauen oder fitter werden oder wieder einfach wieder mehr Energie zu haben? Ja?
Und ich hab tatsächlich vor einigen Monaten damit angefangen, dieses intermittierende Fasten zu machen. Ich bin jetzt ja kein Fasten-Nazi, sagen wir mal so, ja. Also Ausnahmen bestätigen da gern die Regel. Aber ich hab für mich gemerkt, das tut mir sehr, sehr gut, das zu tun. Und ich hatte eins gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Fachbegriff ist, aber dass unser Körper so eine Art Funktion hat, indem er sozusagen wieder Zellen regenerieren kann, also so ein Regenerierungsmodus. Und dadurch, dass wir sehr, sehr viel essen oder immer im Essen sind in unserer Gesellschaft, hat er sehr viel der Körper mit Verdauung zu tun und ist sozusagen immer viel mit der Energie in der Verdauung, dass er gar nicht mehr in diesen Regenerationsmodus reinkommt. Und das fand ich zumindest plausibel, klang das für mich, dass das relativ sinnvoll ist. Du sagst aber, eigentlich ist es nicht so sinnvoll.
Naja, das genau, zielgerichtet ist das Wichtigste. Also es macht definitiv Sinn, wenn ich dann natürlich auch das Richtige esse in der Zeit. Also in der Zeit, wo ich esse, eben wichtig ist, dass ich dazu vielleicht auch nicht zu viel Stress habe. Und wenn es eben eine gewisse Dauer nicht überschreitet, weil wenn jetzt das über Jahre oder mehrere Monate oder was irgendwann macht, irgendwann kommt dieser, ja, ich sag's mal, Jojo-Effekt oder dieser Effekt, dass die Energie nicht mehr reicht. Und dann zieht sich der Körper aus verschiedenen Bereichen im Körper eben die Energie her. Und dann wird es eben dieses Thema, dass man müder wird, dass man schlapper wird, dass die Fettverbrennung nicht mehr so gut funktioniert, dass man dann eher tendenziell sogar zunimmt, obwohl man wenig isst. Dann ist ja auch nur die Frage, viele, die 16,8 machen, lassen einfach eine Mahlzeit aus, also essen dann nur zweimal am Tag zum Beispiel. Das ist kontraproduktiv, eben vor allem, wenn man viel zu tun hat. Die Kunst ist es eben im Alltag schon eine gerade über die Nacht eine Phase zu haben, in der man lang keine Nahrung zu sich nimmt Und dann aber in geregelten Abständen so die Fettverbrennung am Laufen hält über die Nahrung, dass quasi dieses Energieloch einfach nicht mehr kommt. Genau, und das ist halt genau die Kunst, das in den Alltag so zu integrieren und den Menschen einfach zu lernen, was sind das für Lebensmittel, die da einfach gut funktionieren und wie kann das auch im Alltag einfach umgesetzt werden.
Jetzt beschäftigst du dich ja inzwischen nicht nur mit Leistungssportlern, sondern eben auch, hast du schon erwähnt, Topmanager, Unternehmer. Welche Parallelen siehst du denn zwischen Leistungssport und Business?
Ja, sehr, sehr viele. Also auf den ersten Blick ist natürlich klar, bringt der Leistungssportler körperlich mehr Leistung. Aber also gerade was auf mentaler Ebene passiert, wenn man unglaublich viel Leistung bringen muss. Ich meine, da kommt ja schon allein dieses ganze Thema Führen dazu, ja, dass ich Menschen führen muss, dass ich mit sehr viel Widerständen umgehen muss, muss in gewisser Art und Weise sehr resilient sein. Und man hat halt dauernd diesen Druck performen zu müssen. Und das ist, ja, die Parallele zum Leistungssport ist genau die gleiche. Also du weißt ganz genauso, wenn du deine Leistung nicht bringst, ja, schaut's irgendwann scheiße aus. Ja? Also wenn man es mal gut Deutsch ausdrückt, also es geht einfach darum, im Alltag kontinuierlich leistungsfähig zu sein. Ohne eben diese krassen gesundheitlichen Einbrüche zu haben. Und das ist im Leistungssport genau das gleiche wie im Unternehmertum.
Und ich habe gar nicht mehr nachgefragt. Du hast ja den ersten Punkt Ernährung jetzt so ein bisschen tiefer. Bist du drauf eingestiegen? Der zweite Punkt war Bewegung. Was ist da? Was ist da so dein Pareto-Prinzip? Also was sind da so die 20%, die 80% des Erfolges im Bereich Bewegung ausmachen? Sind das die 10.000 Schritte oder was sind das?
Also Schritte sind an sich schon mal gut. Also gerade das Thema Spazierengehen oder sowas wird extrem unterschätzt. Sagen wir gerade in der männlichen Welt des Business, weil es halt irgendwie uncool ist, glaube ich. Ja. Was echt krass ist, wir nehmen viele Unternehmer, die zu uns kommen, die nehmen wir erst immer so ein bisschen aus diesem abartig intensiven Sport raus. Also quasi dieses immer ja, so richtig schön in die Fresse hauen, macht den Körper auf Dauer einfach kaputt. Es ist halt auch eben auch da, wenn man sich anschaut, wie der Körper arbeitet, wenn ihr in einem so abartig intensiven Bereich Sport macht, wird kein Fett mehr verbrannt. Das heißt, es wird also wir sind nur noch im anaeroben Bereich, es wird kein Sauerstoff umgesetzt, es wird kein Fett mehr verbrannt. Und das Leistungsniveau geht natürlich erst einmal ab in den Keller. Also ich bin total müde, ausgelaugt. Und bis ich das wieder hochbekomme, wenn ich das regelmäßig mache, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Deshalb diese Ausgewogenheit auch zwischen wirklich sich sehr, sehr, sehr entspannt zu bewegen, kluges Training, sage ich jetzt mal, einzubauen. Also das darf schon einmal richtig, richtig intensiv werden. Aber wenn man das klug macht, eben auch mit Krafttraining zum Beispiel verbunden, da kannst du unglaublich tolle Erfolge rausbekommen und das auch eben unterstützend zu der Performance. Also, dass ich, wenn ihr dann im Büro sitzt oder Vorträge halt oder in einen Pitch gehe oder so, dass ich einfach körperlich auch viel präsenter bin, geistig viel präsenter bin, das kann ich alles auch mit Bewegung unterstützen und eben die Kunst ist, es nicht zu beeinflussen, indem ich mich so aus dem Leben baller, dass ich eigentlich keine Energie mehr für sowas habe.
Und in den anderen Bereichen?
Entspannung zum Beispiel, Stressmanagement.
Ja, genau,
Ja.
Stressmanagement. Fangen wir damit mal an.
Ja, genau, das ist die Kunst. Wie gehe ich denn mit den ganzen Themen, die mich im Alltag treffen, wie gehe ich mit denen um? Wie gehe ich mit schlechten Nachrichten um jetzt, wenn es die Firma zum Beispiel betrifft? Ja, sagen wir, keine Ahnung, der beste Mitarbeiter kündigt oder sonst irgendwas. Ist ja Art und Weise, wie man sein Mindset einstellt, wie man quasi jeden Tag mit seinen Gedanken umgeht, macht einen riesen, riesen Unterschied, wie es mir körperlich am Ende des Tages auch geht. Ob ich auch vielleicht noch schlafen kann oder ob ich schlaflos im Bett liege zum Beispiel. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge und da gibt es total super Strategien, die auch einfach sind, die man einfach in den Alltag integrieren kann, um da einfach auch entspannter, lockerer durchs Leben zu rennen, obwohl man viel zu tun hat.
Hast du mal eine Technik, bevor du alles verrätst aus deinem Werkzeugkoffer, aber vielleicht ein Ding zum Mitnehmen?
Also wir machen ganz viel mit Atmung zum Beispiel, weil es einfach ein Tool ist, das man immer dabei hat. Also egal, wo ich hingehe, meine Atmung habe ich immer dabei. Und das kann ich immer mit einbauen. Also die Atmung jetzt zu erklären, würde natürlich den Rahmen sprengen. Aber ich sage nur so viel, jeder von uns atmet ungefähr 15.000 Mal am Tag. Und keiner von uns hat gelernt, wie wir in Ruhe 15.000 Mal am Tag atmen. Und wenn wir allein das beherrschen, das ist schon mal ein Game Changer. Erstens, weil es den Stoffwechsel positiv beeinflusst, auch die Fettverbrennung, auch die Energiebereitstellung. Zum anderen, weil wir deutlich entspannter werden, weniger aggressiv sind. Es hat einen unglaublich krassen Effekt auf den Körper und auf den Geist.
Und dann hast du vierter Bereich Entspannung. Was muss ich da beachten oder was sollte das, was ist dann da die 20% wieder?
Ja, Entspannung ist halt genau die Kunst, ne? Wenn wir jetzt halt sagen, wir sind jetzt im Business unterwegs, jeder von uns möchte ja irgendwo ja, guter Performer sein. Und das ist genau das Gleiche wie im Leistungssport. Du kannst nur Höchstleistungen bringen, wenn du den Körper auch mal runterfährst. Also wenn man jetzt mal sich zum Beispiel eben Sympathikus, Parasympathikus anschaut, funktioniert der Körper nur gut, wenn die beiden im Einklang sind. Wenn, sagen wir mal, dieser Regler vom Sympathikus oder Parasympathikus eben verschoben sind und wir eben nicht mehr zur Ruhe kommen, dann kommen irgendwann über kurz oder lang solche Themen wie Burnout oder Niedergeschlagenheit, also richtig krasse Müdigkeit, sind dann da einfach die Folge. Und deswegen ist es die Kunst, Erholung in den Alltag zu integrieren, eben auch wenn ich wahnsinnig, wahnsinnig viel zu arbeiten habe. Und da ist das beste Beispiel eben, ich habe jetzt gerade zwei Unternehmer, zwei Top-Manager, also die kann ich jetzt super als Beispiel nehmen, weil der eine hat 200 bis 250 Flugtage im Jahr und der andere lebt auf drei Kontinenten, fliegt immer hin und her, führt eine riesengroße Firma und beide haben es hinbekommen, auch mit Entspannungstools, selbst wenn sie am Flughafen sind oder wo auch immer sie gerade auf der Welt unterwegs sind, ihren Stoffwechsel auch wieder in den Griff zu bekommen. Also klar spielt da die Ernährung eine große Rolle, aber auch diese Thematik eben, wie entspannt man sich in so einem intensiven Alltag, ist einfach wichtig und ist eine große Kunst, die in unserer Gesellschaft, ja noch sehr vernachlässigt wird.
Jetzt hast du gerade davon gesprochen, wieder den Stoffwechsel in den Griff bekommen. Ich habe noch gar nicht so recht verstanden, wo ist denn das Problem im Bereich Stoffwechsel bei vielen Menschen?
Ja, also das hat natürlich viele unterschiedliche Thematiken. Also je nachdem, mit was für einer Thematik der Mensch zu uns kommt. Also viele haben eben, ja, wollen wieder abnehmen, weil sie ständig zunehmen. Viele sind extrem oder müde, niedergeschlagen, K.O. Und müssen sich quasi jeden Tag irgendwie zwingen, dass sie Leistung bringen können. Und dann schauen wir uns natürlich mit der Atemgasdiagnostik erstmal an, wo stehen denn die Personen gerade? Also wie wird eben Energie gewonnen? Ne? Über die Zuckerverbrennung, über die Fettverbrennung, oder sind diejenigen schon eher in der Unterversorgung? Wie ist die Sauerstoffaufnahme auf zellulärer Ebene? Sind sie eher übersäuert zum Beispiel? Wie sind die Atemparameter? Ganz viele. Ja, Menschen, die sehr viel Leistung bringen dürfen oder müssen, hängen schon eher in einer Hyperventilation, also in einer sehr, sehr intensiven Atmung drin. Das sind alles so Themen, die erkennen wir. Und dann schauen wir natürlich ja, wie können wir demjenigen schnell helfen, dass wir quasi da auch wieder den Stoffwechsel eben umdrehen in eine gute Energiebereitstellung, dass einfach ja, der Körper wieder Power hat, wieder Energie bereitstellen kann, wieder Sauerstoff auf zellulärer Ebene aufbauen kann. Und das machen wir dann eben übers Coaching und schauen, wir bringen da eben die Themen Ernährung, Bewegung, Entspannung und so weiter mit rein.
Und diese Atemgasdiagnostik, was ist das genau?
Das ist im Endeffekt ein Gerät, in dem man also wir messen den Ruhestoffwechsel, sitzen bei uns da in Ruhe hier auf dem Stuhl und atmen in dieses Gerät hinein. 4 Minuten. Und in diesen 4 Minuten werden die Atemgase eben ausgewertet. Also das heißt, wir sehen im Endeffekt, was wird in der Zelle verbrannt. Und durch die Abluft des Atemgas sehen und können wir Rückschlüsse auf zellulärer Ebene ziehen, wie die Zelle arbeitet.
Und gibt es noch andere Mittel im Bereich der Diagnostik, die man deiner Ansicht nach machen sollte? Zum Beispiel ein großes Blutbild alle 2 Jahre oder was sind da so deine Gedanken zu?
Ja, dann nutzen wir natürlich viel. Also wir haben mittlerweile über 15 Ärzte, Top-Ärzte in unserem Netzwerk, die eben dann genau diese Thematiken übernehmen. Also dass man mal sagt, je nachdem, mit welcher auch Krankheitsgeschichte die Personen hier sind, was brauchen wir? Klar, oft hilft ein Blutbild, wo man dann wirklich mal auf ja, Parameter schauen, die sich sonst nicht so genau angeschaut werden. Da haben wir natürlich dann super Ärzte, die das Ganze auch dann machen, die das Ganze dann auch auswerten, die dann auch in ja, Rücksprache mit uns und Kommunikation mit uns, wo wir dann auch einen Plan ausdefinieren, ja, den die Person dann an die Hand bekommt, dass sie halt einfach wirklich ja, die Thematiken, die dann halt so da sind, einfach gut umgesetzt werden. Also ganz einfaches Beispiel, wenn jetzt jemand einen sehr, sehr niedrigen Ferritinwert hat, Eisenspeicher im Blut, dann schicke den zu einem von unseren Ärzten und die kümmern sich drum, weil das eben ein ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtiger Parameter ist, wenn es zum Beispiel um Energiebereitstellung geht. Also jetzt nur mal ein kleines Beispiel.
Und jetzt unabhängig von eurem Coaching, für jedermann, jede Frau, sage ich mal, die jetzt hier zuhört, was würdest du da raten? Sollte man so ein Blutbild mal machen? Sollte man diese Atemgasanalyse mal machen? Was ist für jedermann erstmal wichtig zu wissen?
Also grundsätzlich kann es nie schaden, wenn man sagt, man macht mal regelmäßige Blutbilder. Das Allerwichtigste ist halt, dass du Menschen hast, die das einfach gescheit auswerten können. Also dass man sich dann auch wirklich die Zeit nimmt und schaut, wo kommt denn der Mensch gerade her, was sind die Thematiken, die den Menschen gerade dahin treiben, ja, dass er da ist, wo er ist. Also wie gesagt, die Diagnostik ist ein wichtiges Tool. Am wichtigsten sehe ich die Menschen dahinter, die sich dann auch wirklich die Zeit nehmen und das Ganze auch auswerten. Also weil, wie gesagt, es hilft da ja wenig, wenn du weißt, dass die Blutwerte nicht passen. Du brauchst ja einen Plan, wie du es wieder in den Griff kriegst.
Bei dir war es ja so, dass du erstmal diese Diagnose bekommen hast, also mit Leistungssport wird nichts, beziehungsweise noch viel schlimmer, wahrscheinlich wird sogar mit dem Gehen und so weiter relativ schwierig. Und ich hatte gesagt, 13 Monate nach dieser OP warst du zurück in der Weltspitze in deinem Sport. Wie ist denn das passiert?
Ja, also das war genau die Thematik. Ich habe mir halt Hilfe gesucht in dem Fall. Also erst einmal die OP verlief sehr gut. Damals der Professor Dr. Dienst, der hat 1,5 Stunden für meine OP eingeplant. 5,5 hat die OP dann gedauert. Also die haben sehr, sehr gründlich operiert. Das war schon mal sehr, sehr gut. Und dann war halt eben der Schlüssel, ich habe vor der OP schon angefangen, mich sehr, sehr gut zu ernähren. Geschaut, dass das Gewebe einfach ja, fluffiger wird, dass einfach auch die Schnitte und so weiter einfach wieder besser verheilen können, also dass weniger Narbenbildung entsteht. habe geschaut, dass mein Körper heute halt richtig entsäuert ist, also auch da, dass eine bessere Heilung einfach stattfinden kann. Und wir haben einfach nach der OP sofort angefangen mit der Reha. War hier am Osteozentrum Schliersee in der Reha. Und parallel habe ich mich dann eben ausbilden lassen zum Stoffwechselcoach. Also, das heißt, wir haben uns sämtliche, oder ich habe eigentlich sämtliche Teile, ja, Dinge in meinem Leben komplett umgekrempelt. Also, mein Mindset, wir haben sehr viel mental gearbeitet, meine Ernährung, ja, die Art und Weise, wie ich mich ausdrücke, also das Thema Wording und so weiter, waren ganz, ganz viele Themen, die ich mir dann mal angeschaut habe, weil ich auch die Zeit hatte. Und parallel lief es halt einfach auch mit der Regeneration extrem gut. Und ja, ich konnte dann so, also knapp 3 Monate nach OP-Termin, wie das Laufen anfangen. Ganz, ganz, ganz entspannt. Vorher war ich immer schon schwimmen, weil das war das geringste Problem. Irgendwann bin ich dann auch wieder aufs Rad gegangen, habe halt Kraft trainiert, Beweglichkeit. Habe mir dort zusätzlich auch nochmal einen Coach geholt, der mit mir halt ein Thema Kraft und Beweglichkeit früh gemacht hat. Und dann kam die Idee tatsächlich nach dem ersten Rennen, das ich dann wieder gemacht habe. Das war hier, ja, vor der Haustür, der Triathlon Tölz. Den habe ich dann tatsächlich im Ende Mai war das dann quasi, mit, ja, Streckenrekord ins Ziel gebracht. Und dann war einfach die Überlegung, ich möchte noch einmal Langdistanz machen bei der Challenge Rot, und schauen, ob es funktioniert. Jetzt habe ich den nicht verstanden, Entschuldigung.
Alles gut, mein Sohn hat nur gerade hier was gesagt, wo sie.
Ach, ich habe gerade Podcast.
Genau, und dann stand ich halt da und wollte mir einen Traum erfüllen. Also ich wollte bei der Challenge Rot nur mal an den Start gehen. Und bin da eigentlich ohne Zielsetzung an den Start gegangen, weil ich mir gedacht habe, na, wenn ich es durchstehe, ist gut. Wenn nicht, dann ist es halt so, und dann ist halt wirklich diese Langdistanzkarriere quasi nicht das, was für mich irgendwie vorgesehen war oder so. Ja, und tatsächlich bin ich da sofort in die Top 10 eingelaufen. Und ironischerweise war das dann auch der Punkt, wo es anfing, dass ich von dem Sport leben konnte. Weil allein mit dieser Story ich natürlich extrem viele Vorträge halten durfte, sehr viele Sponsoren aufmerksam wurden auf das Ganze. Und so konnte ich dann halt über die Jahre bis 2022 meine Karriere sehr gut fortsetzen, und mich da, ja, in den Top 50 der Welt immer behaupten. Und habe dann halt, ja, 2022 wurde das Stoffwechselcoaching, bis dahin ist es immer gewachsen, parallel. Und da wurde es dann einfach so intensiv, dass ich gesagt habe oder auch gemerkt habe, ich bin ein besserer Coach, als ich Athlet bin, dass ich lieber coache. Und somit habe ich dann meine Karriere beendet, habe die ersten Anfragen aus der Fußball-Bundesliga gehabt, von Unternehmen, Profisportvereine, Unternehmen, die wir neu strukturieren durften, Einzelpersonen, die immer mehr wurden, die zu uns gekommen sind. Ja, und somit haben wir gesagt, okay, ich beende meine Karriere. Ich habe mit meiner Frau zusammen das M2H Stoffwechselzentrum gegründet, hier in Gmund am Tegernsee. Und ja, parallel dazu habe ich dann gesagt, ich gründe eben noch dieses M2H Performance, wo es halt wirklich um die Thematik Leistung geht, also im Leistungssport, aber vor allem auch im Business.
Und du jetzt als Unternehmer, Selbstständiger, wie hast du in deinem Bereich dann deine Kunden gewinnen können? Wie gewinnt man zum Beispiel einen Profifußballer vom FC Bayern München?
Nur durch Empfehlung. Das ist tatsächlich das Schöne. Wir werden so extrem weiterempfohlen, dass wir uns anderweitig keine Gedanken machen müssen. Also das heißt nicht, dass wir dann auch die Thematik irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Also wir machen uns da schon Gedanken, wie wir das auch in Zukunft weiter auch nach außen tragen können. Aber glücklicherweise haben wir mittlerweile so ein abartig gutes Netzwerk, egal ob im Business oder im Sport. dass wir da mittlerweile weltweit vernetzt sind, also auch in die USA ganz extrem. Und uns ist einfach unglaublich viel Spaß macht, einfach mit Menschen auch zu sprechen. Und ja, somit braucht man Gott sei Dank das Tool das, gar nicht so, dass wir da jetzt mal ins Marketing gehen müssen, einfach weil wir heute extrem gut empfohlen werden. Ja.
Und Thema Netzwerk. Wir haben so ein gutes Netzwerk. Wie ist es dir gelungen oder euch gelungen, ein gutes Netzwerk aufzubauen? Was sind da so die wichtigsten Learnings für dich in dem Bereich?
Also erst einmal muss ich sagen, bin ich unglaublich froh und glücklich, dass ich diese Leistungssportkarriere hatte, weil allein dadurch lernt man natürlich unglaublich viele Personen kennen. Das heißt auch, man hat natürlich ein wahnsinniges Vertrauen, auch bei Menschen, weil sie auch sehen, was ich schon alles erreicht habe und durch welche ja auch Täler ich gegangen bin und ich es trotzdem wieder geschafft habe, nach oben zu kommen. Das heißt, es gibt den Menschen sehr viel Vertrauen auch. Also das heißt, dass da halt einfach auch ja, Substanz dahinter steckt bei dem, was wir da machen. Das ist wahnsinnig wichtig gewesen. Natürlich auch die Reichweite, die ich im Sport erhalten habe. Oh ja, und dann einfach die Thematik, dass ich wirklich an Menschen interessiert bin. Das heißt, wenn ich Menschen treffe, dann unterhalte ich mich halt mit denen. Ich bilde mich auch immer weiter. Das heißt, wir treffen auch so gerade im Thema Business, haben wir uns halt jemanden gesucht, der uns hilft, die Firma aufzubauen, der uns hilft, die Firma zu strukturieren, dass wir das halt nicht irgendwann, wenn wir dann mal groß sind, das dann irgendwann einmal mühselig irgendwie wieder ja, rein integrieren müssen, sondern haben das gleich zu Anfang gemacht und haben da halt auch schon wieder wahnsinnig viele Menschen kennengelernt, gerade in dem Bereich. Also ich gehe einfach mit offenen Augen durch die Welt und freue mich, wenn ich Menschen treffen darf, mit denen ich mich unterhalten kann. Und oft sind es dann einfach Menschen, die dann eben selbst sagen, hey, das ist ein Thema, das interessiert mich, bitte schön, helf mir mal. Oder es sind dann halt auch Menschen, die uns einfach ja, dann weiterempfehlen, weil sie halt eben, weil es halt ein Thema ist, das so auch in Europa ja, niemand so ganzheitlich angehen kann mit der ganzen Diagnostik, mit der Erfahrung dahinter, mit den Möglichkeiten, mit den Räumlichkeiten und so weiter. Haben wir schon viele, viele Vorteile dadurch, dass wir auch da eben ja, die Menschen halt aufmerksam auf uns machen. Also das, ich kann tatsächlich gar nicht genau beschreiben, warum das jetzt alles gerade so wächst, auch das Netzwerk. Aber an sich, wie gesagt, ist es einfach dieses Thema wirklich interessiert sein am Menschen, glaube ich, das dann am Ende auch ja, zu einer Erweiterung des Netzwerks führt. Weil ich sehe in allererster Linie erstmal den Menschen, der vor mir steht, und mir ist es grundsätzlich dann erst einmal egal, was der macht oder wie dem sein Name ist. Ich sehe die Person und sehe den Charakter dahinter oder bin interessiert an dem Menschen, nicht an dem, was er irgendwie nach außen darstellt. Und ich glaube, dieses wahre Interesse an den Menschen gibt dir auch nochmal eine ganz andere Ebene, dass du da halt auch dich mit anderen Menschen connecten kannst. Ja.
Und du warst selbst sehr erfolgreicher Profisportler. Welche Profisportler hast du inzwischen als Coach alles so betreut?
Oh ja, wo fangen wir auf? Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Also klar, mal wie du es jetzt im Hintergrund siehst, zum Beispiel ein Kameramaxi spielt bei den Kölner Haie in der DEL Eishockey. Klar, Serge hast du gerade schon erzählt. Mehrere andere Bundesligaspieler, alle darf ich nicht nennen. Zum Beispiel ein Olli Zeitler, der ja jetzt mittlerweile mehrfacher Weltmeister ist im Einerrudern, dieses Jahr schon einen Weltrekord auf 5000 Meter aufgestellt hat, jetzt das ganz klare Ziel hat, Olympia 2024 eben Paris Goldmedaille zu holen. Die Daniela Kleiser, absolute Weltklasse im Triathlon. Einen kompletten Eishockeyverein, jetzt die Tölzer Löwen zum Beispiel, die wir im letzten Jahr innerhalb von ein paar Monaten vom vorletzten Tabellenplatz auf Platz 7 vorgebracht haben. Also haben dann Playoffs gespielt. Es war ganz interessant. Wir haben die Mannschaft übernommen mit, ja, da war mehr als ein Drittel der Mannschaft verletzt, muskuläre Verletzungen, also Ermüdungserscheinungen und so weiter. Am Ende der Playoffs waren jetzt zwei Spieler verletzt und zwei Spieler, die sich eben die Hand gebrochen haben, weil sie Schüsse geblockt haben. Aber gerade diese muskulären Verletzungen waren eben alle weg. Also diese Themen Ermüdungserscheinungen und sowas, die haben wir da Gott sei Dank komplett rausbekommen. Das jetzt nur mal als kleiner Einblick. Ansonsten sind wir in vielen Sportarten tätig, also im Motorsport, Eishockey, Fußball, Biathlon, Langlauf, Rugby, hier American Football, so heißt es. Golf mittlerweile auch. Also wir decken da sehr, sehr viel ab, weil das Schöne ist eben, wir in allererster Linie schauen wir uns den Ruhestoffwechsel an, klar, dann auch den Leistungsstoffwechsel, und das ist auch eine Thematik, die im deutschen Mannschaftssport noch sträflich vernachlässigt wird. Also wirklich eine gescheite Versorgung vor, während und nach Training oder Spielen. Und da kannst du mit relativ wenig Aufwand unglaublich gute Ergebnisse erzielen. Genau.
Warum ich frage, ist, der Podcast heißt ja Erfolg ist kein Zufall und du hast jetzt mit so vielen erfolgreichen Sportlern zu tun gehabt und du hast ja auch davon erzählt, dass du dich vor allen Dingen mit den Menschen an sich beschäftigst und da ja eben auch deutlich tiefer gehst, als nur an der Oberfläche irgendwie kratzt. Und ich unterhalte mich ja hier in dem Podcast mit vielen erfolgreichen Menschen. Mich interessiert mal, welche Faktoren, wenn du die mal alle reflektierst, all diese erfolgreichen Sportler, die du da kennengelernt hast, welche Faktoren hast du für ihren Erfolg gefunden? Was denkst du, sind die Gründe, dass all diese Menschen erfolgreich in den unterschiedlichen Sportdisziplinen wurden, die du gerade beschrieben hast?
Ja, dort tatsächlich auch übergreifend Sport und Business ist es eben schon mal das Thema Resilienz, das ein ganz wichtiges Thema ist, weil es läuft halt nicht immer nur alles geradeaus. Also es ist wirklich die Art und Weise, wie du einmal mit Rückschlägen umgehst und sowas. Und zum anderen natürlich dieser Wille und dieser Drang, auch in gewisser Art und Weise das Beste aus sich rauszuholen und an sich zu arbeiten. Und das auch spannend zu finden, dass man sich selbst optimiert, sage ich es jetzt einfach mal. Dass man auch, ja, dass einem das einfach auch wichtig ist, wie man eben, will man nachhaltig gesund sein, will man nachhaltig leistungsfähig sein, lauter solche Dinge. Und wenn dort dieses Bewusstsein, also es hat viel mit Bewusstsein einfach zu tun. Auch zu sehen, dass eben dieses Thema Leistung bringen ein sehr, sehr ganzheitliches Thema ist, weil es funktioniert nicht nur durch einen Part. Ja. Das ist wie ein Uhrwerk. Ja. Wenn ein Zahnrädchen ausfällt, läuft die ganze Uhr nicht mehr. Und das ist dieser Wille, sich immer irgendwie weiterzuentwickeln. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, der, glaube ich, ja, alle diese Menschen so erfolgreich macht, die ich gerade betreuen darf.
Jetzt ist ja ganz spannend, wenn ich jetzt an Profifußball zum Beispiel denke, dann gibt es ja so einen Typen wie Cristiano Ronaldo, der gefühlt, was Trainingsdisziplin, was generell Disziplin angeht, so fast über allen steht, ja. Und dann gibt es aber auch andere, die sind ja auch sehr, sehr erfolgreich und haben es meinetwegen in die erste Bundesliga geschafft, haben es geschafft, Champions League sogar zu spielen, also auf diesem Niveau sind. Trotzdem sind sie sozusagen nicht ansatzweise auf diesem Level, wo dieser Cristiano Ronaldo ist. Und wie soll man sagen, wie soll ich es beschreiben? Die gefühlt machen die halt dann auch nicht mehr so viel, ne? Weil sie eben gerade im Fußball sicherlich kommt man ja auch schnell in gewisse Komfortzonen, ne? Wenn ich jetzt Bundesliga-Profi bin und Champions League spiele, also bei irgendeinem Top-5-Verein, sagen wir mal, dann verdiene ich ja auch schon mehrere Millionen Euro pro Jahr mit noch irgendwelchen zusätzlichen Werbepartnern sind es wahrscheinlich dann noch mal ein paar Millionen Euro, ne? Das heißt ja auch schon eine brutale Komfortzone finanziell gesehen. Wie hast du das so beobachtet, ja, dass eben einige dann doch nicht 120% geben, sondern vielleicht nur 95?
Ja, das hat ganz viel mit der Motivation auch zu tun. Ja. Ist die Motivation eher intrinsisch und möchte ich wirklich das Beste aus mir rausholen? Und habe ich vielleicht das Ziel, eben der Beste auf der Welt zu sein? Dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, dass ich mir alle diese Teilbereiche anschaue. Ja, und manchmal ist es so, dass Menschen auch eher extrinsisch motiviert sind, sei es jetzt Geld, sei es jetzt irgendein gewisser Status oder sonst irgendwas. Und dann, ja, klar, ist es in der Bundesliga leicht, wenn du mal Bundesliga spielst, dann zu sagen, okay, es reicht jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf mehr Intensität in meinem Leben. Aber solche Menschen wie Cristiano Ronaldo oder Messi oder Lewandowski, jetzt halt, wenn man mal rein im Fußball bleibt, die brechen ja viele unausgesprochene Regeln, sage ich mal. Also wenn man sagt, früher war man mit Ende 20 im Leistungssport alt. Mittlerweile ist es Anfang 30. Und trotzdem gibt es absolute Top-Spieler, die mit Richtung 40 noch super gut performen, egal in welchem Sport. Und das ist genau dieses Ding, auch dieses Outside-of-the-Box-Thinking, also dass es den Jungs total scheißegal ist, ob jemand sagt, hey, du bist mit 33 alt, hör auf, dass du gut spielst, das interessiert den nicht. Der sagt, hey, ich kümmere mich so um meinen Körper, dass ich auch mit 40 noch gut spielen kann. Dem sind sämtliche vorgegebenen Regeln total egal, die kümmern sich einfach darum, dass sie besser performen. Und eben, wenn du dir gerade diese drei Jungs anschaust, die man die anheult, in dem Falle absolut professionell und kommen eher an einen Einzelsportler schon fast hin, weil wenn ich mir anschaue, also was wir im Triathlon, den Aufwand, den wir betreiben, soweit wie wir da mittlerweile sind, auch teilweise im Radsport, das ist bestimmt, also sind wir da 10 bis 15 Jahre voraus, wenn man jetzt zum Beispiel das mit Fußball oder Eishockey vergleicht.
Was macht ihr da
Und
groß
dann,
anders?
ja, eben genau dieser Punkt, ne, wenn du dich selbst nicht drum kümmerst, sind halt 20 Leute besser. Und das heißt, bei uns verdienen halt 50 Menschen auf der Welt gut Geld in dem Sport und der Rest halt eher nicht. Das heißt, ich allein zum Beispiel hatte die Verantwortung für 40 Menschen in meinem Team. Also ich hatte 40 Menschen in meinem Team, die geschaut haben, dass ich gut performen kann. Egal, ob das jetzt Physios sind, Osteopathen, Ärzte, Marketing, im Management haben wir selbst gemacht, aber gut, da war meine Frau, die hat für 10 Leute gearbeitet. Also, du hast eine ganz andere Verantwortung, ja? Weil du gehst jetzt nicht hier und sagst, okay, unterschreibst einen Vertrag, bist versichert, hast mehrere Millionen Euro. Allein dieser Zwang, dass du performen musst und du musst in die Top 20, Top 30 dieser Welt, um auch dann wirklich davon leben zu können, bleibt dir gar nichts anderes übrig, dass du an jeder Stellschraube drehst. Also das war bei uns ja so weit, dass wir 5 bis 6 Mal im Jahr im Windtunnel waren oder auf der Bahn Aero getestet haben, Ernährung optimiert. Alles. Also da bleibt kein Stein, also liegen gelassen, also wird jeder Stein umgedreht. Und das ist halt in den Teamsportarten noch nicht so. Eher schon bei den Sportarten, die diesen amerikanischen Einfluss haben, weil die Amerikaner da einfach viel weiter sind. Wenn du dir anschaust, dass zum Beispiel Michael Jordan 1989 schon Mindfulness-Coaching betrieben hat. Das kommt langsam jetzt nach Deutschland. Wo ich mir denke, gut, das sind wir einfach so weit weg, und wir haben das, glaube ich, noch nicht verstanden, wie viel Potenzial bei uns auch einfach noch ja, frei rumliegt. Und das ist halt für mich ein ganz großes Ziel, das im deutschen Mannschaftssport zu etablieren, aber auch, und das ist für mich ja ganz wichtig, eben im Business, weil wir so viele Möglichkeiten haben, um besser zu performen, ohne. Ich sage mal, wenn man bei uns in der Gegend rumschaut, man schaut sich jetzt sehr erfolgreiche Menschen an, die hier sehr erfolgreiche Geschäfte haben. Es ist jetzt kein Zufall, Wenn du mal jemanden triffst, der irgendwie vom ersten Schlaganfall zum zweiten Schlaganfall und dann zum Herzinfarkt gewandert ist. Ich würde mal sagen, das geht auch anders, wenn man das Ganze nachhaltiger betreibt und mit ein bisschen mehr Voraussicht und ein bisschen mehr Achtsamkeit auf seinen Körper und auf seinen Geist legt, kann man auch gesund, nachhaltig extrem gut performen.
Und in diesen Mannschaftssportarten, du hast ja ein paar Bundesligisten auch schon betreut, die kümmern sich dann eher in so einem Bereich wie jetzt in deinem selbst drum, ja? Also das ist weniger vom Verein geleitet, sondern die Spieler sagen dann, hey, ich will besser werden, was gibt es noch so, womit kann ich noch besser werden, weil die Vereine das im Grunde noch nicht verstehen, oder?
Genau.
Ach,
Also
krass.
da ist wirklich so, dass die Vereine einfach noch, es noch nicht verstanden haben, was sie eigentlich für eine wahnsinnige Möglichkeit haben, ich sage jetzt mal, den Athleten proaktiv so zu unterstützen, dass er eigentlich immer 2 Drittel des Tages quasi absolut perfekt umsetzen kann. Und egal in welchem Verein ich das jetzt gesehen habe in Deutschland, wo ich Spieler betreut habe, da ist so viel Potenzial nach oben da. Und das ist spannend, weil irgendwann, wenn man sich anschaut, wo sich der deutsche Fußball gerade bewegt, vor allem jetzt über die letzten Jahre, sind jetzt ausgenommen die letzten 2 Länderspiele, das hat ja mal wieder Spaß gemacht, das anzuschauen. Aber wenn man sich das anschaut, werden wir halt gerade im Mann, also gerade international, jetzt das Thema Champions League oder so weiter, werden wir abgehängt. Genauso wie die Top-Vereine auch national mittlerweile abgehängt werden. Also es ist nicht mehr so, dass alles so mega dominant ist. Und wenn man sich dann eben mal die Kader ansieht, zum Beispiel bei Transfermarkt mal reingeht, kann man sich den Kader eines jeden Vereins anschauen. Und wenn du bei mittlerweile einigen Vereinen halt über ein Drittel Verletzte hast von dem ganzen Kader, dann weißt du, dass viele Dinge nicht richtig laufen.
Super, spannend, Markus. War ein schöner Einblick heute in deine Welt. Ich mag das ja total gerne, deswegen auch diesen Podcast hier mal in eine ganz andere Welt mal reinzublicken und da mal Gedanken zu verstehen. Wo kann man mehr von dir erfahren? Wo sollte man dir am besten folgen? Bist du aktiv bei Social Media? Habt ihr eine Webseite? Erzähl doch da nochmal was drüber.
Genau, wir sind auf Instagram, sind wir aktiv, M2H Tegernsee. Haben jetzt seit kurzem einen YouTube-Channel, M2H Stoffwechselzentrum und unsere beiden Webseiten, also M2H-Stoffwechselzentrum und M2H-Performance. Also da kann man uns gut erreichen. Instagram sind wir auch privat noch unterwegs, Markus Hörmann und Marie Hörmann, kann man auch ein bisschen Einblick erhalten. Und ansonsten, wie gesagt, wenn irgendwo Interesse besteht oder Fragen da sind, kann man uns gerne eine E-Mail schicken oder anrufen.
Dann sage ich besten Dank an euch, wie immer, die Bitte, den Podcast zu bewerten, ihn zu teilen, ihn zu kommentieren bei Spotify. Das hilft immer, dass das eben noch mehr Reichweite bekommt. Im Übrigen ist das heute die 250. Folge. Zeigt also auch meine Resilienz auf dem Thema hier. Und umso besser, vielleicht hier mal einen Jubiläumskommentar zu schreiben. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge. Danke, Markus.
Ja, vielen Dank und danke, dass ich hier bei der Jubiläumsfolge dabei sein durfte.
Sehr gerne. Ciao, ciao.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.